Hallo und herzlich willkommen zu 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast vom House of One. Ich habe die Ehre, heute wieder mit meinen Co-Hosts zusammen mit Maike Schöfer und Rebecca Rogowski und meiner Wenigkeit, Pimena Kilic, in unserem tollen Studio zu sitzen und über das heutige Thema zu sprechen. Heute sprechen wir über Kain und Abel. Und das ganze Podcast wird gefördert vom Senat für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gut, heute sprechen wir ja über Kain und Abel. Und Kain und Abel, wessen Söhne waren das? Wer möchte das sagen?
Also erstmal, Kain und Abel ist eine Geschichte, die in der Bibel vorkommt. Obviously in der Tora vorkommt. Ja. Obviously im Koran vorkommt. Und sind die Kinder von Adam und Eva.
Sozusagen die ersten Geschwister auch dann auf der Welt.
Genau. Also ich glaube, heute, wenn wir über Kain und Abel sprechen, werden wir sehr viel zum ersten Mal oder die ersten Geschwister. Jetzt werden wir ja mehr in die Geschichte eintauchen und dann werden wir sehen, erster Mord überhaupt, Neidgefühle und Gefühle, die jemanden so an die Grenzen bringen, dass jemanden umbringt.
Und es ist quasi heute True Crime Podcast Edition.
Oh ja.
Kennt ihr sowas gut hören? True Crime, hört ihr sowas?
Ja, ich höre das.
Okay, ich kriege immer so, ich kann da nicht schlafen.
Ich bin kein Kind.
Und die erste Beerdigung, aber dazu komme ich gleich. Also wir haben jetzt gehört, Adam und Eva haben nicht nur zwei Söhne gehabt, die haben natürlich mehrere Kinder gehabt, aber heute speziell sprechen wir über Kain und Abel. Möchte vielleicht jemand von euch über die Erzählung von Kain und Abel in euren Heiligen Schriften ganz kurz oder in der Länge, die es vorhanden ist, erzählen? Weil ich glaube, im Koran ist es sehr minimal. Also ich könnte tatsächlich auch schon ansetzen mit dem Koran, aber ich bin mir sicher, dass ich viel weniger zu erzählen habe als ihr, weil im Koran müsste die Kain- und Abels-Geschichte nur in 4 oder 5 Versen vorkommen. In Surat al-Maide, die packe ich dann aber in die Shownotes. Genau, möchte jemand vielleicht...
hat sowas von Schulunterricht? Wir können es jetzt zusammen
möchte
machen.
Jemand, ja. Nein, also, wir machen eine Gruppenarbeit.
Rebecca und ich halten jetzt einen Vortrag über Kain und Abel. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr am Ende eure Fragen stellen. Wir würden es erstmal erzählen und ja, wünschen euch viel Freude bei unserem Vortrag. Kain und Abel ist eine Geschichte, die ziemlich zu Beginn der Bibel oder auch der Tora zu finden ist. Ja. Und zwar folgt diese Geschichte direkt auf die beiden Schöpfungsgeschichten. Schon im 4. Kapitel geht es um Kain und Abel. Und es geht erstmal darum, dass Eva und Adam sich erkannt haben und Eva Kain gebar und Abel als Zweiten, als Jüngeren.
Ja, genau. Und bei uns heißen die Leute Chava, also Eva heißt Chava auf Hebräisch, das finde ich auch ganz irgendwie interessant. Und man redet oft eher von Hevel. Und ich frage mich immer, wie aus Hevel Abel geworden ist, aber das habe ich nicht rausgefunden. Oder warum? Mhm. Das fände ich irgendwie spannend.
Spannend.
Ja, genau. Und was ich auch sehr spannend finde, die zwei Brüder haben unterschiedliche Berufe. Also Kain ist Bauer und Hevel oder Abel ist Viehhirte. Mhm. Und wir haben ja dann auch ganz viele Leute, die Viehhirten sind, wie Abraham auch und. Und es geht dann darum, dass sie Gott opfern wollen. Und eigentlich fängt Kain an zu opfern und opfert halt etwas von seinem Getreide oder eine Frucht der Erde steht da irgendwie. Genau. Soll ich weiter oder magst du noch kurz?
Ihr seht gerade, wir schauen währenddessen auch in die Schriften. Das ist nämlich ganz gut, wenn wir so intensiv darüber sprechen. Also die beiden wuchsen heran, haben jeder seinen eigenen Beruf ergriffen. Kain opferte Gott oder Adonai etwas von der Ernte. Und genauso hast du es gerade gesagt, Nachzug dann auch Abel. Und Adonai beachtete die Opfergabe von Abel, aber von Kain nicht. Und das machte Kain wütend. Ich stelle mir da so einen richtigen Wutkopf vor, der ja zornig ist und vergrämt und das nicht verstehen kann oder vielleicht auch wütend ist auf Gott oder auf Adonai selber. Das genau wissen wir nicht, was damit gemeint ist. Aber es steht hier, da ließ Kain aufs äußerste Entflammen seine Gesichtszüge entglitten. Das finde ich irgendwie einen interessanten Satz. Also so ist die Übersetzung hier der Bibel in gerechter Sprache.
War ja Flu Panav steht da. Und ich dachte, er hat eher gesagt, es geht halt so darum, dass er sein Angesicht senkt.
Ah,
finde, würde ich sagen, bei ja, war so das eigentlich der Wortstamm, so wie ich den kenne.
Das können wir uns ja nochmal für die Interpretation dann aufheben. Aber um in unsere Geschichte weiterzugehen, fragt Adonai Kain, genau, warum so brennt es so in dir? Ja. Warum bist du so wütend?
Warum schaust du so?
Und ich finde es dann irgendwie spannend, dass Kain seinem Bruder Abel etwas sagen wollte, aber es gar nicht mehr dazu kam, weil sie dann auf dem Feld waren und Kain Abel tötete.
Genau, und dann finde ich es ganz interessant, dann fragt Adonai, wo ist Abel, dein Bruder? Und er sagt, ich weiß es nicht. Und das ist immer so, am I my brother's keeper? Also bin ich der Hüter meines Bruders? Und auf Englisch ist es auf jeden Fall so ein geflügeltes Wort auch so ein bisschen. Ich fand es übrigens super witzig. Habt ihr Wednesday geschaut, die Netflix-Serie? Mhm. Sie sagt in der zweiten Staffel irgendwann, I'm my brother's keeper. Ah. Weil ihr Bruder ja dann auf das Internat kommt und sie dreht es sozusagen um. Und ich weiß nicht, ob viele Leute das gemerkt haben überhaupt, dass es da diese biblische Anspielung in diesem Netflix, in dieser Netflix-Sendung gab. Genau, und er sagt dann, ja, ich weiß nicht, wo mein Bruder ist. So. Und dann wird Gott halt irgendwie auch, ich sehe da auch irgendwie so einen Zorn drin, aber das steht eigentlich gar nicht unbedingt per se so im Text. Aber ist halt dann, und das finde ich so eine schöne Stelle. Wir haben auch eine schon mal darüber geredet. Genau. Und es ist in der Übersetzung, die ich hier vor mir habe, steht, da sprach er, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vor deinem mir auf vom Erdboden. Und ich finde dieses Bild von so diesem ersten krassen Gewaltakt und dann, dass die Erde und das Blut in der Erde schreit, irgendwie so sehr spannend. Und ich oft, wenn ich Nachrichten höre, lese, sehe momentan über diese ganzen Kriege, dann habe ich dieser Vers irgendwie, kommt in meinen Kopf.
Ja, und dann wird Kain verflucht. Die Arbeit wird verflucht auf dem Acker.
Ja.
Und er bekommt ein sogenanntes Kainsmal auf die Stirn. Ein Mal, das ihn als Täter zu erkennen gibt und gleichzeitig aber schützt. Und zwar davor getötet zu werden, also dass an ihm gerecht wird für den Mord an Abel. Und das ist auch heute noch, denke ich, bekannt, der Begriff, das Kainsmal, das eben genau auf diese Geschichte zurückzuführen ist. Und da endet erstmal der Absatz über Kain und Abel und dann geht die Geschichte weiter mit Kain.
Okay.
Und einer Frau oder seiner Frau, die er dann findet.
Okay, spannend. Aber vielleicht kommen wir da nachher noch dazu. Mhm. Vielleicht kann ich mal die Parallelen aufgreifen, die ich auch aus dem islamischen Kontext kenne. Also zunächst einmal kommen die Namen wieder mal nicht vor. Kain und Abel. Das bekommen wir mit der Exegese. Und auch Eva heißt ja bei uns Hawa. Da hat man sich irgendwie doch von der jüdischen Tradition das auch mitgenommen.
Das ist auch die semitische Wurzel, hat genau, ja was mit Leben zu tun.
Genau, Hawa, ja. Genau. Und und Kain ist auch bei uns eben der Bauer, hat Ackerfeld etc. Und Habil ile Kabil sagen wir auf Türkisch, deswegen habe ich immer so einen Wortverdreher in meinem Kopf. Und Abel ist jemand, der mit Viehzucht sich eben betreibt und die sollen beide ein Opfer geben. Und hier, das hat mir jetzt gefehlt bei der Erzählung von euch, bei uns wird da nochmal verdeutlicht, dass Abel schnell ist bei der Opfergabe und eins seiner schönsten Viehen, ein schönes Vieh eben, Tier, raussucht und das opfert, wohingegen Kain sich ein bisschen Zeit lässt und eher von der fast nicht verdorben, aber ein bisschen schlecht werdenden Blumen und Getreide etc., so ein Korb, nenne ich das jetzt nicht, aber genau, was anbietet.
Und es ist interessant, weil ja in Bibel, Tora, die Reihenfolge, in der wir über die Opfer lernen, auf jeden Fall umgekehrt ist. Also erst Kain, dann Abel.
Ah ja.
Und aber in der, also in der Schrift steht auch dann, dass Abel oder Hevel das schönste Vieh nimmt. Und einer der Erstlingen wird dann da, also so was ganz Besonderes irgendwie, ein ganz besonders tolles Tier.
Ah ja.
Das steht auch da, aber eigentlich, so wie ich das hier vor mir habe, auch steht jetzt nicht unbedingt per se, dass das erste, dass diese Erdgabe irgendwie die besonders negativ war.
Aber auch nicht besonders schön. Also in meiner Übersetzung steht, nach einiger Zeit brachte Kain von den Früchten des Ackers Adonai eine Opfergabe. Daraufhin brachte auch Abel etwas von den Erstgeburten seiner Herde und von ihren Fettstücken dar. Ja. Also eben, das wird schon hervorgehoben, dass es etwas Besonderes ist. Und von Kains Opfergabe wird nicht berichtet, dass sie besonders gut oder besonders schlecht sei.
Okay.
Aber im Koran schon.
Das ist spannend.
Und ich habe das auch so gelernt, tatsächlich, ich erinnere mich gerade wieder, im Tora-Unterricht, als wir diese Geschichte besprochen haben in der Schule, wurde uns auch suggeriert, dass er irgendwie was Schlechteres vom Erdboden gebracht hätte. Und ich denke dann, wahrscheinlich gibt es bei uns irgendwie einen Midrasch, der das so auslegt. Aber in dem Text eigentlich, ja.
Also im Text kommt tatsächlich bei uns auch nicht die, wer zuerst war, sondern eher eben, dass es eben angenommen wurde von Abel. Und hier ist aber auch die Message jetzt, diese Erzählung hat natürlich sehr viele Botschaften und wir sind ja darauf ausgerichtet, von jeder Erzählung etwas oder mehrere Botschaften rauszuholen. Und hier, wenn du jemanden, in dem Fall Opfergabe, was geben möchtest, dann von den schönen Seiten, von den schönen Dingen, was man hat und nicht was, was man sowieso selber auch nicht haben möchte oder wovon man sich einfach schneller trennen kann.
Das ist ja dann auch kein richtiges Opfer.
Genau, sozusagen. Genau. Und dieses Tier wird eben angenommen und manche Gelehrten sagen sogar, dass Jahre später bei Abraham, bei der Kurban-Ereignis, bei dieser Opferereignis, dass dieses Tier von Abel herabgesandt wird vom Himmel, damit das geopfert wird, dass da nochmal so ein...
Das taucht ja einfach so auf.
Dass es die Opfergabe vermutlich von Abel war. Auch sehr spannend.
Ja.
Und wir wissen dann eigentlich nur, dass Kain dann direkt auch anfängt, ich möchte dich töten. Dass er dann auch richtig... Also
gibt es da eine Passage von, wo er wütend wird oder ein Unverständnis hat? Kommt das auch vor?
Also indem er sagt, ich werde dich ganz gewiss töten, ist die Wut drin.
Aber das folgt direkt auf die Opfergabe.
Genau, auf die Opfergabe, weil seins nicht akzeptiert worden ist, sondern Abels. Und und Abel ist dann eigentlich ganz gelassen und sagt, Gott nimmt fürwahr nur das von den Aufrichtigen und wahrhaft Frommen an. Also er sagt einfach, dass das er das nicht aufrichtig gemacht hat und ergänzt, wenn du deine Hand nach mir ausstreckst, um mich zu töten, so werde ich doch nicht meine Hand nach dir ausstrecken, um dich zu töten. Wahrlich, ich fürchte Gott, den Herrn der Welten. Also er sagt schon, okay, wenn du vorhast, jetzt mich zu töten, ich werde nichts machen. Und die Exegeten sagen da auch, allein, dass er eben diese Haltung hat, zeigt, dass er schon der, also Gewinner hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber dass er schon aufrichtig und gottesfürchtig war, weil wenn zwei Menschen, wenn jetzt Abel und Kain versucht hätten, sich gegenseitig zu töten und je nachdem, wer eben dann am Ende stirbt, wäre Abel vielleicht auch Mittäter, in Anführungszeichen, weil er, wenn er hätte, ihn auch töten können. Also da auch die Message nochmal versucht, Menschen nichts Böses anzutun, auch wenn sie drohen, euch zu vernichten.
Und wie geht die Geschichte weiter? Also gibt es auch eine Strafe oder einen doppelten Fluch?
Nee, also oder wir wissen nur von der Exegese, dass Kain dann diesen Ort verlässt. Mhm. Also nachdem er ihn getötet hat und Adam, sein Vater oder deren Vater, das mitbekommt, wird er verbannt quasi und muss dann wegziehen. Aber danach endet eigentlich auch die Geschichte. Da ist noch ein bisschen was, aber dazu komme ich nachher. Aber das mit Verband und das kommt gar nicht mehr vor.
Genau. Interessant. Ja, weil in der biblischen Geschichte tanachischen Geschichte geht es halt dann weiter, dass er so verdammt ist halt, Mike hat ja schon gesagt, seine Arbeit wird verdammt, er kann nicht mehr als Landwirt arbeiten sozusagen. Und dann wird so eine Wanderschaft eigentlich so ein bisschen beschrieben von ihm. Und auch so, dass die Leute irgendwie halt niemand sich wirklich zu ihm also positiv irgendwie hingezogen fühlen da kann, aber gleichzeitig so ein komischer Schutz von Gott, dass ihn auch niemand ermorden kann. Aber er ist so wie so ein Aussätziger so ein bisschen. Und dann irgendwann vermehrt er sich aber und lernt eine Frau kennen. Und dann ist die Formulierung auch sehr ähnlich, wie als wenn Eva schwanger wird. Und dann kommen diese, ich weiß nicht, wie es dir geht, Maike, aber ich fand es jetzt immer dann so sehr anstrengend, diese anderen Kapitel, die dann kommen, noch zu lesen, weil es einfach die ganze Zeit so Geburtenabfolgen sind. Mhm. Und der mit der und dann die und hier und 8 Leute da und irgendwelche Namen. Und ich bin immer so, und ich finde immer, ich komme immer so durcheinander auch, und es gibt diese crazy, das kann man auch so googeln, so Stammbäume, diese Bibelstammbäume. Mhm.
Und dann ist das so eine ganze Wand dann voll.
Die sind so ewig lang, und dann, das ist ein bisschen ein wacky Vergleich vielleicht, aber es gibt ja so Reality-TV-Shows, und dann gibt es so Leute, die auf YouTube kommentieren, und voll viele von denen haben dann auch mal so Stammbäume, damit man so versteht noch, also so nachvollziehen kann, wer mit wem und wo, und so hört sich das für mich immer danach ein bisschen an.
Also ich finde es noch total interessant, dass Adonai kein mitgibt, rastlos, ruhelos, heimatlos musst du auf der Erde sein. Das finde ich ganz schön hart und eine ganz schön schwere Strafe. Und gleichzeitig finde ich interessant, dass Kain zum Erbauer der ersten Stadt wird. Also vom Ackerbau zum Erbauer der ersten Stadt wird und somit seins auch hineingibt, um weniger heimatlos und ruhelos zu sein. Aber das verlässt einen oder keinen ja auch nicht ganz. Das finde ich noch einen interessanten Punkt. Und vor allem die Verknüpfung, die Verbindung zu den ersten Kapiteln. Also es ist der dritte Fluch, der uns begegnet, nach dem Fluch der Schlange und nach dem Fluch der Strafe für Adam und Eva. Das ist der dritte Fluch zu Beginn. Und es ist ein zweites Mal eine Vertreibung. Oder ein Rauswurf, also vom Ackerbau raus in die Welt, ohne Familie hinausgeschickt zu werden, ist für mich auf jeden Fall eine Verbindung zum Vertreiben aus dem Paradies. Und eine Stelle finde ich noch fantastisch. Und zwar ganz am Anfang, Kapitel 4, da heißt es ja, dann erkannte Adam oder der Mensch als Mann, die Frau, sie wurde schwanger, gebar den Kain und sprach, ich hab's gekonnt, einen Mann erschaffen mit Adonai. Und das finde ich fantastisch, aus einer feministischen Perspektive noch einmal. Also
erschaffen steht da?
Ja, bei mir schon.
Witzig, weil in der Übersetzung, die ich habe, steht erworben. Und
das macht es nochmal anders.
Kaniti ist auch, also dass man etwas bekommt, also dass man etwas für Geld zum Beispiel erwirbt.
Ah.
Das finde ich spannend, dass das da übersetzt wird. Vielleicht ist das Griechische irgendwie, hat so eine andere Konnotation vielleicht noch.
Oder es liegt da schon Interpretation drin, weil für mich ist an dieser Stelle genau der Link zur Erschaffung des Menschen. Aber nochmal eine Gegenstruktur zu der patriarchalen Interpretation, weil die Frau erschafft, oder Eva erschafft mit Adonai den ersten Menschen. Also, nachdem die beiden ja erschaffen worden sind von Gott, gebiert sie den ersten Menschen. Finde ich ehrlich gesagt nochmal eine sehr gute Verbindung und Interpretation. Und eine Verbindung in dem Text selber steckt bei mir nochmal da drin, dass Eva in diesem Kapitel mit Adonai den ersten Menschen erschafft oder erwirbt.
Ja.
Und dann haben wir diesen Schrei der Erde, den Vers, Rebecca, den du nochmal zitiert hast. Da denke ich auch wieder an Mutter Erde. Also die eine Perspektive auf das Leben geben und das Blut fließt in die Erde. Mutter Erde nimmt also auch im Tod als Grab. Das finde ich einen voll spannenden Gedanken, des Kreislauf des Lebens mit einer mütterlichen oder feministischen Perspektive darauf.
Die Erde, auch im Talmud oft, wird metaphorisch sozusagen für den Uterus verstanden, viel. Also da gibt es irgendwie... Und es ist ja auch interessant, Adam und Adama. Adam ist der Mensch, Adama ist die Erde. Und Adam wird ja aus der Erde geschaffen und geht. Und dann gibt es ja auch diesen Psalm, dieses aus Staub bist du gemacht, zu Staub sollst du wieder werden.
Und den Beerdigungsvers, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, findet da auch einen Verbindungspunkt. Ja, ihr seht und hört, wir sind hier total in der Geschichte drin, interpretieren und überlegen hin und her. Und so soll es auch sein, das Nachdenken über religiöse, spirituelle Texte.
Total. Also wir waren ja jetzt bei Erde und ich habe ja auch gehört, es geht bei euch dann weiter mit kein in einem anderen Ort. Ich weiß nicht, wie es bei dir weitergeht.
Ja.
Auch, okay. Vielleicht ganz kurz noch, weil wir noch nicht jetzt mit kein weitergehen, kurz noch in der Situation bleiben, weil wir jetzt Erde gesagt haben, bei uns im Koran wird jetzt nochmal vermerkt, Kain hat Abel umgebracht und er war erstmal überfordert, was er mit dieser Leiche jetzt macht. Und dann schickt ihm, so steht es im Koran, dass Gott ihm einen Raben schickt, der in der Erde scharrte, um ihm zu zeigen, wie er den Leichnam seines Bruders begraben könne. Und als er dies sah, rief er aus, wehe mir, bin ich denn nicht einmal fähig, so zu sein wie dieser Rabe und so einen Weg zu finden, um den Leichnam meines Bruders zu verbergen. Also er schimpft dann mit sich selbst und sieht aber von der Rabe quasi ab, weil es davor ja noch niemanden gestorben ist, wusste er nicht, was er damit anfangen. Er wusste aber, er kann es so nicht stehen lassen. Und dieser Rabe hat ihm dann quasi gezeigt, wie das geht. Und er hat dann so das erste Begräbnis überhaupt dann quasi mit seinem Bruder vollzogen.
Wir haben auch, glaube ich, schon mal in der Beerdigungsfolge
tatsächlich darüber geredet. Stimmt. Ja. Und das ist spannend. Total. Und wir sehen auch Tiere in mehreren Aspekten, dass Gott eben auch durch Tiere zeigt, wie wir auch gewisse Sachen zu machen haben. Und der Mensch sieht sich ja eigentlich auch immer so überlegen gegenüber den Tieren. Und hier eben, dass er nicht mal auf die Idee kommt, wie er das hätte machen können, zeigt natürlich auch nochmal so, Neid ist schlecht, Hochmut ist schlecht und töten sowieso. Mhm. Und dass das Kain dann quasi, er bekommt nicht dieses Kainsmal, aber im Koran wird auch offensichtlich gesagt von Abel zu ihm, dass er jemand ist, der eben nicht aufrichtig in seiner Gottesdienst ist und nicht jemand ist, der oder beziehungsweise jemand ist, der nicht ins Paradies kommen wird. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein bisschen keins Mal, oder? Also es ist jetzt nichts Bekanntliches, aber Ausgesprochenes.
Mhm. Ich sehe da noch ein paar Verbindungen zum Heute auch. Familien sind ja ein höchst komplexes und gleichzeitig problematisches Gebilde irgendwie. Die größten Konflikte und auch das meiste Gewaltpotenzial liegt in Familien, hinter verschlossenen Türen. Und das macht für mich diese Geschichte auch immer noch so aktuell. Also der Gewalt unter Geschwistern oder Gewalt in Familien. Mhm. Und es gibt ja ganz häufig dieses Denken von fremde Personen, also in fremden Personen liegt das höchste Potenzial zu Gefahr und Gewalt und Unsicherheit. Und das stimmt nicht, weil das Zuhause ist für den Großteil der Menschen ein vielleicht sicherer, aber zugleich auch unsicherer Ort und ein Ort mit Gewaltpotenzial, gerade weil die Menschen so eng aneinander leben und weil es so wenig Einblick von außen in die Familie gibt. Mhm. Also zum Beispiel öffentliche Orte, wie zum Beispiel Schulen, sind erstmal per se sicher, also bei aller Gewalt, die wir auch kennen, und Übergriffigkeit und Adultismus, aber erstmal haben da mehr Menschen Einblicke in dieses System oder in eine Klassengemeinschaft als in eine Familie, in ein Familiensystem. Und ich finde, es geht nicht nur um Neid in dieser Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass es auch um das Gesehen und Nicht-Gesehen-Werden geht. Also wenn ich mich hineinversetze in Kain, kann ich das Gefühl schon nachvollziehen. Ich habe hier den kleinen Bruder, everybody's darling. Ich acker mich hier ab. Ihr seht mich nicht. Was soll das? Also kann ich doch nichts für. Oder ich habe mein Bestes getan, aber meine Früchte sind nicht besser vom Feld. Was soll ich dir denn geben, Gott, wenn ich nichts Besseres da habe? Und dann hat er halt die fetten Schafe da und die kann er irgendwie opfern. Und das finden alle toll, aber ich möchte auch gesehen werden. Ich habe auch meinen Platz hier. Spannend ist es natürlich auch, dass es der Erstgeborene ist. Man würde jetzt vielleicht denken, aus einer ersten Interpretation, dass es genau andersrum wäre.
Und das ist ja im ganzen Buch. Genau. Genesis Bereshit, ist es permanent die Umkehr von, dass der Jüngere den Älteren irgendwie übertrifft.
Ja.
Also auch, mit dem Verkaufen des ersten Rechts und. Und es geht die ganze Zeit darum, und das ist super interessant, so warum diese Hierarchie umgewandelt wird, weil ja eigentlich auch in vielen Gesellschaften ja auch lange, auch zum Beispiel im Mittelalter, der Erstgeborene hat am meisten geerbt. Und diese, also das ist ja relativ verbreitet so in unterschiedlichen Kulturen und zeitlich immer gewesen. Und im ganzen Genesis, ganzen Bereshit, das ist immer umgekehrt. Und ich kenne so theologische Interpretationen dann, dass man damit halt zeigen soll, irgendwie, nur weil du als Erster geboren bist, eigentlich, heißt es nicht unbedingt, dass du denken solltest, du bist besser, weil Gott wählt aus, wen Gott auswählt. Mhm. Und Gott ist auch mit dem Underdog sozusagen. Vielleicht, obwohl natürlich in dieser Geschichte Hevel ist so everyone's darling und wird so krass irgendwie auch bevorzugt. Und ich finde auch so theologisch für mich ist es halt spannend, dass Gott so ein bisschen wie so ein Elternteil agiert, weil es ja oft auch diese ganzen Favoritism gibt, also dass es irgendwie, dass Kinder ja auch streiten um die Aufmerksamkeit von jemanden. Mhm. Und ich finde es dann spannend, dass Kain und Abel halt um die Aufmerksamkeit sozusagen von Gott buhlen.
Aber ich möchte auch noch sagen, ja, und es mag erstmal, steht es da ja auch so, dass Gott dass die Opfergabe von Abel irgendwie mehr würdigt. Und trotzdem bekommt Kai in der ganzen Geschichte total kein. Bekommt kein super viel Platz in der Geschichte und voll viel Aufmerksamkeit von Adonai oder von Gott. Also durch die Gespräche, durch das Nachfragen, durch die Hinwendung, durch den Versuch Gottes, das irgendwie auch zu stoppen vielleicht, auch hinterher die Bestrafung, der Fluch, das sind alles ja Momente des Kontaktes und dass ich trete mit dir in Kontakt und das finde ich interessant, dass das so viel Platz bekommt.
Sehr wenig über Hevel lernen.
Ja.
Vielleicht bekommt auch Kain einfach, weil seine Story ist länger, weil er vielleicht auch einfach die Chance bekommt, okay, das ist jetzt natürlich sehr islamisch interpretiert, Reue, ist zu okay. zeigen, Reue zu zeigen, dass er einfach einfach diese Gelegenheit und
aber ich finde das gar nicht so fern, weil ich finde, Kain bekommt die Chance, diese Gewaltspirale zu durchbrechen und das ist ja eine, die total prägend ist in Familien, also Eltern wurden oder werden gewalttätig, weil sie vielleicht selber Gewalt erfahren haben in ihrer Kindheit, aber vielleicht nicht durch körperliche Gewalt, sondern dann durch psychische oder durch Sprachgewalt oder, das muss es nicht sein, aber ich meine damit, dass sich Gewalt auch weiterträgt in Familien. Und ich finde das auf jeden Fall einen spannenden Gedanken, dass Gott ziemlich nah dran bleibt und versucht, die Gewalt also mit Kain diese Spirale der Gewalt
daran zu arbeiten. Ich finde es psychologisch auch wirklich spannend. Ich glaube, ich hatte das schon mal auch erwähnt. Eine Lehrerin von mir, Rabbi Batya, ist zusätzlich zu ihrer Rabbinerausbildung macht sie noch so SE, Somatic Experiencing heißt das, so eine Therapeutin. Und da geht es viel um so Körperarbeit und Trauma. Also wie Trauma sich im Körper manifestiert und wie man da irgendwie durcharbeiten kann. Und sie sagt halt, sie hat so eine Praxis entwickelt, halt so eine somatische, und die nennt sie Ayeka. Und das ist die erste Frage, die Gott stellt, nämlich an Adam, wenn Adam sündigt, also diese Übertretung macht, sagt er, wo bist du, Ayeka? Und dann die zweite Frage, die Gott an die Menschheit stellt, ist, wo ist dein Bruder?
Ach so.
Dann halt an Kain. Und sie leitet davon ab, dass es halt auch darum geht, erstmal sich selber regulieren zu können, bevor man mit anderen Menschen in den Kontakt treten kann, ordentlich. Mhm. Auf eine Art und Weise, wo Leute sich bei dir aufgehoben fühlen und irgendwie du eine gute Beziehung haben kannst mit den Leuten. Und ich finde es halt auch so spannend, dass halt dieser Gewaltakt nicht einfach an Kain vorbeigeht, sondern dass er dieses Mal bekommt für mich. Ich stelle mir das nicht unbedingt per se wie irgendwie eine Zeichnung vor oder irgendwas Physisches, aber einfach, dass wenn du so gewalttätig bist, das verändert dich als Menschen. Und andere Leute merken das auch, dass du andere Menschen so behandelst. Und ich frage mich, für mich geht es da viel um Trauma tatsächlich.
Ich habe noch eine Zeichnung mitgebracht.
Eine Zeichnung?
Die müssen wir vielleicht noch für alle Zuschauenden dann noch ein bisschen besser
darstellen. Wir verlinken die dann auch auf jeden Fall in den Show Notes.
Wir verlinken die auf jeden Fall. Aber für alle, die uns zuhören, ich zeige es mal gerade Rebecca und Kübra. Oh. Ich habe eine Zeichnung, ein Bild mitgebracht von einem Künstler, und zwar Wolfgang Matthör, aus der DDR stammend. Und es ist eine Lithografie, es ist mit Bleistift, vermute ich jetzt mal, Entschuldigung, korrigiert mich bitte, wenn es anders ist, aber so sieht es aus, mit Bleistift gezeichnet, skizziert, Kain und Abel, diese Szene. Und sie ist anders dargestellt als normalerweise, ja. Denn in der Kunstgeschichte wird diese Szene häufig so dargestellt, dass die beiden Brüder Kain und Abel miteinander ringen. Man sieht nackte Oberkörper, Muskeln, man sieht einen Stein in der Hand oder einen anderen Gegenstand, und die beiden ringen, und man sieht so, häufig sieht man Abel im Moment des Sterbens oder der großen Verletzung. Und die beiden hängen oder raufen irgendwie so ein bisschen miteinander. So wird das häufig interpretiert von KünstlerInnen. Und diese Zeichnung ist etwas anders. Ich habe sie euch beiden ja gerade schon gezeigt. Ich finde es hier so besonders, dass Abel aufrecht steht und die Hände so vor seiner Brust vielleicht hält, vielleicht vor seinem Herzen, vielleicht wurde er getroffen, vielleicht ist es ein Gebet, was Abel noch nach oben, der Blick geht so ein bisschen gen Himmel, Richtung Gott. Und Kain hat ein Messer in der Hand, davon steht jetzt im biblischen Text gar nichts, ja, aber er hat eine total gebückte, fliehende Haltung und flieht wieder ganz schnell aus dieser Szene heraus. Und für mich trifft da so viel irgendwie, oder trifft diese Interpretation so viel, weil es diesen, ich kann mir so vorstellen, wie man von dieser Wut und von diesem, er wollte mit Abel reden, aber dann waren sie auf dem Feld und er brachte ihn um, er tötete ihn, und dann diese Situation und das hinter sich lassen möchte, aber er kommt dem nicht. Er ist nicht schneller als das, was passiert ist. Er kann dem gar nicht wirklich richtig entfliehen. Und diese Aufrichtigkeit von Abel verstärkt natürlich nochmal seine Aufrichtigkeit, aber aus einer christlichen Perspektive, sorry to say, habe ich natürlich gleich Jesus Gedanken dazu. Und zwar sowas wie, also die Kreuzigungsszene, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Blick gen Himmel. Ich finde, da kommt für mich auf jeden Fall gleich so eine Verbindung.
Ich finde es interessant, in den Kopf, dass du diese Geste von Hevel, so am Herz oder an der am Hals vielleicht auch, als Gebet interpretierst, weil ich dachte, das wäre die Wunde.
Ja, es kann,
also die Kain ihm zugestoßen hat und irgendwie, und dass er sich so hält an seiner Wunde und versucht irgendwie die noch zuzudrücken. Ja. Und was ich so interessant an diesem Bild finde, ist, wir haben halt, die Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall auf diesen zwei männlichen Gestalten vorne, und es ist ja auch sehr theatralisch und irgendwie aktiv, und hinten sieht man eine Frau, würde ich behaupten, aber es ist eigentlich egal, man kann es eigentlich gar nicht so gendern per se, aber das ist noch so eine Gestalt, die irgendwie zuschaut, und es sieht so ein bisschen für mich aus, als hätte sie noch ein Kind an der Hand, oder
die ziehen
weg, oder?
Also es sieht so ein bisschen aus wie ein Elternteil, vielleicht eine Mutter mit Mantel oder Umhang oder Rock, und zieht das Kind so ein bisschen an sich heran. Vielleicht den Blick zu schützen von dem Kind, dass es die Szene nicht sehen muss, um das Kind irgendwie zu schützen. Und ganz hinten sieht man auch noch eine Stadt.
Ja, das ist spannend.
Das
ist
dann quasi wieder die Verbindung, wie die Geschichte weitergeht.
Ich finde es auch mega spannend. Also ich gehe mal jetzt einfach mal mit, dass es so eine Gebetshaltung ist. Auch wenn er verletzt ist oder auch die Verletztheit, ist er, dass er überhaupt so stabil noch bei Füßen steht. Genau, das ist einfach, okay, jetzt komme ich auch mit meiner vorherigen Interpretation nochmal so. Er ist sich bewusst, er weiß, er ist Gott ergeben und er weiß, dass er nichts Falsches gemacht hat und kann deswegen auch mit seiner Wunde, vielleicht stirbt er gleich, aufrecht stehen. Und Kain, der eigentlich der Mächtigere momentan vielleicht ist, weil er eben von seiner Ansicht an gewonnen hat, weil er ihn jetzt irgendwie fertig gemacht hat, stürzt doch zu Boden, weil er eigentlich im wahrsten Sinne nicht gewonnen hat. Und etwas mit dem Gesicht auf den Boden zu schauen, hat ja auch mit, okay, er sieht für mich so aus, als ob man so mit Wucht irgendwie doch irgendwie stolpert und auf den Boden irgendwie fliegt. Also wir haben so die Beschreibung von, wenn jemand etwas zum Beispiel hochnäsig ist oder Hochmut gezeigt hat, also Fehltritte hat, dass seine Nase am Boden sich reiben wird, also dass es so wehtun wird. Da bin ich jetzt auch so ein bisschen
Das passt ja total.
Dass er genau gar nicht und also er hat ihn erstochen und zack passiert es, dass er eigentlich drauf fällt und dass es ihm widerfährt.
Ja.
Aber spannend, wow, ja, oder? Danke für das Bild.
Ja, das ist sehr cool. Also, falls es jemand zu Hause übrig hat, ich nehme es gerne.
Ja, spannend.
Man hat noch so viel auf, was ich eigentlich sagen wollte. Aber man hat auch, ich glaube, wir haben könnten noch eine Folge irgendwie machen, aber wahrscheinlich ist es auch ganz gut, wenn wir einen Cut machen
jetzt.
Was denkt ihr?
Ich glaube, so in Anbetracht der Zeit.
Ja.
Wir wissen jetzt, kein zieht weiter. Wenn ihr aber jetzt noch ganz Wichtiges, was noch zu dieser Erzählung habt, vielleicht die letzten Sätze und dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss.
Dann würde ich natürlich noch was sagen.
Natürlich.
Und zwar würde ich noch mal unseren Lieblingsvers aufgreifen, weil den finde ich so wichtig, gerade wenn es um Gewalt geht, um Verletzung geht und um Schmerz geht. Der Vers, die Erde schreit. Mhm. Und das finde ich so einen wichtigen Vers, dass nichts vergessen und ungesehen ist auf Erden. Ja. Auch wenn es sich für Betroffene von Gewalt so anfühlt. Und auch wenn es tatsächlich so ist, dass Gewalt im Verborgenen stattfindet, Schmerz oder Krieg, Verbrechen, nicht gesehen werden von der Öffentlichkeit oder der Gesellschaft oder. Mhm. Zum Beispiel Gewalt an Frauen, Femizide. Mhm. Aber die Erde schreit. Mhm. Die Erde nimmt das Blut auf und die Erde schreit es gen Himmel. Und das finde ich irgendwie so einen wichtigen Vers zu wissen, dass das nicht vergessen ist, sondern dass da eine ist, die sieht und die nicht vergisst.
Ja, danke. Möchtest du was ergänzen?
Es geht eigentlich so ein bisschen zu weit. Ich finde es einfach nur interessant oder frage mich halt, was es darüber aussagt oder ob es eine inhärente Gesellschaftskritik schon ist, dass kein zum Beispiel, und das ist ja auch zeigt einen evolutionären Umschwung eigentlich, weil Leute waren nicht sesshaft und sind dann sesshafter geworden zum Beispiel. Und ich finde es irgendwie so spannend, dass kein die Person, die diese Sünde begeht, vom Erdboden lebt, Landwirt ist und sesshaft wird und eine Stadtstruktur baut. Und finde das irgendwie spannend und frage mich manchmal, ob da so antimodernistische Sentimente auch hochkommen. Oder frage mich halt, was das darüber sagt. Aber das geht halt jetzt gerade viel zu weit. Ich finde das nur super spannend, dass dieses mit dem, also nicht sesshaft werden, irgendwie präferiert wird. Und frage mich dann auch so ein bisschen, Mike hat gerade über die Erde gesagt, die geschreit oder halt irgendwie das Blut, was in der Erde schreit. Ob halt kein... Also sonst hat mich so ein bisschen an den Klimawandel auch denken lassen. Mhm. Dass halt der Mensch, der halt permanent versucht, so viel Einfluss auf sein Umfeld zu nehmen, sein Umfeld zerstört. Genau, aber es ist so nicht so ein fully cooked thought, sagt man auf Englisch. Also es ist nicht so komplett gekocht, es ist noch nicht so komplett ausgearbeitet, aber da denke ich immer viel drüber nach.
Vielleicht kommt das ja an einer anderen Stelle. Und vielleicht ein letzter Satz von mir. Wir sind alle, wenn man so möchte, Kinder von Adam und Eva, Hammer. Und
wenn ihr Bock habt, zeichnet doch mal den Stammbaum auf bis zu uns.
Könnt ihr. Und mein Appell ist, wir haben die Entscheidung, ob wir Habil oder Kabil, also Abel oder Kain,
sind
und werden wollen. Dies war unsere Folge zu Kain und Abel. Und wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Ergänzungen, das Bild habt, dann schreibt uns doch an 331podcast@house-of-one.org. Wir freuen uns auf euch. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Vielen Dank.